Bitte.
Wir fangen an.
DevCouch, Hörer sind besser. Ja, einfach. So viel besser.
Aber eigentlich wissen wir gar nicht, was wir hier machen.
Hallo, hallo, hallo.
Immer
dieser abrupte Abbruch, aber trotzdem meine super Überleitung jetzt hier auf unseren neuen Podcast, die neue Folge, die wir euch heute präsentieren. Wir sind der DevCouch Podcast. Drei völlig wahnwitzige Irre, die sich gedacht haben, wir reden einfach mal über .NET. Das ist Michael Wenk. Was? Manuel Wenk. Das war nur ein Test.
Guten Tag.
Thomas Krause und meine Wenigkeit Oliver Vogel. Und ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden. Wir starten jetzt direkt. Habt ihr euch eigentlich die Amtseinführung von Donald Trump angeguckt?
Frohes neues Jahr erstmal.
Nee.
Frohes neues Jahr. Und habt ihr?
Nein. Interessiert mich nicht. Ich versuche es zu ignorieren.
Will er jetzt TikTok kaufen?
Was quasi nicht möglich ist.
Ich habe nur gehört, dass er 50% an TikTok möchte.
Ich dachte,
gerne
Mr. Beast möchte TikTok kaufen.
Wer ist das denn?
Kennst du Mr. Beast nicht? Das ist der größte YouTuber, den es irgendwie gibt. Der macht doch immer diese Spielchen auf YouTube und so.
Kenne ich auch nicht.
Kenne ich nicht.
Der
Was ist
ein
Spielchen?
Wie heißt denn nochmal hier dieses, hier dieser neue koreanische Film da, der zweite Teil? Wie heißt er nochmal? Dieses...
Mein Squid Game.
Squid Game, genau. Das hat er zum Beispiel so in echt nachgebaut. Da hast du vielleicht mal so einen Ausschnitt oder so gesehen.
Oh.
Oder da hat er letztens so eine Aktion, da hat er irgendwie einen Edeka komplett leer gekauft. Also so komplett einfach alles gekauft, was da drin war. Und er verschenkt manchmal einfach so hohe Geldsummen, irgendwie mal Millionen Euro und so. Und
also das ist ein Deutscher?
Nein, Mr. Beast ist Amerikaner.
Und dann hat er einen Edeka in den USA leer gekauft?
Ich glaube in Deutschland.
Okay.
Ich komme mir total alt vor, ich kenne das alles gar nicht. Also ich habe den Namen noch nie gehört.
Der hat so viel Kohle, dass er YouTube kaufen könnte, dass er TikTok kaufen könnte.
Alter.
Nee, allein nicht. Also ich glaube, er hat vielleicht so ein dreistellige Millionenbeträge oder sowas, was er ein Vermögen hat. Also der ist schon ziemlich reich. Aber der würde sich halt mit irgendwie anderen Milliardären und so zusammentun.
Ich habe hier ein Video von dem gefunden, das, was du gerade gesagt hast mit diesem Squid Game. Das hat 721 Millionen Aufrufe. Alter Vater.
Also das Lied Gangnam Style hat ja damals über 1 Milliarde.
Aber der hat hier ganz viele Videos und die haben alle irgendwie hohe Aufrufe. 330 Millionen. Okay, 9 Millionen ist ja so gut wie nix. Das haben wir immer im Podcast auch. Aber ja. 134 Millionen.
Das sind wir selten.
Und wir haben gar nichts von ihm gehört, Manuel.
Das ist komisch, dass er sich bei uns nicht gemeldet hat wegen dem TikTok-Kauf.
Ja.
Also ich würde einen Zwanni mit in den Topf schmeißen.
Würdest du gar einen Fuffi in den Hut werfen?
Ja.
Du hast doch gar kein TikTok installiert, Manuel. Sollen wir das gleiche Drama mit dir?
Habe ich auch nicht. Das ist auch echt total ärgerlich, wenn du mir da irgendwie einen Link zuschickst und ich drücke da drauf, dann ist das mittlerweile irgendwie so, dass das im Browser auf dem Telefon gar nicht mehr richtig abspielbar ist. Ich kann aber die URL dann immer auf den Rechner kopieren, da einfügen und dann da läuft es dann komischerweise noch. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Ich glaube, es geht auch, wenn du irgendwie in den Desktop-Modus schaltest im Chrome.
Mhm. Stimmt, das hast du letztes Mal geschrieben. Ja. Ja, das, nee, da weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich anfällig für sowas bin, deswegen installiere ich mir das gar nicht. Ich kann da sehr viel Zeit dann immer wieder mit verbringen.
Da können wir schnell 24 Stunden am Stück draufgehen. Das ist halt genau wie mit dem Ben & Jerry's Becher.
Ja, genau.
Da fängst du auch an, du isst einen Löffel und siehe da, nächsten Augenblick, alles weg.
Alles weg. Aber da bin ich auch ein bisschen von abgekommen, glücklicherweise.
Von Ben & Jerry's?
Ja, also wir haben das auch häufig dann im Angebot gekauft und haben in der Gefriertruhe noch sehr viele Ben & Jerry's Becher, die mittlerweile, glaube ich, sogar abgelaufen sind. Weil
bring dir das nächste Mal mit.
Die dann einfach,
hier wieder
ja. Der Trick ist es, nicht aufzumachen.
Aber kaufen. Kaufen und nicht aufmachen. Gute Strategie. Oh yes.
Ja, aber das befriedigt das so die Sucht. Ne? Und trotzdem muss man es dann ja nicht...
Kaufsucht?
die Ben & Jerry's, oh, Angebot muss ich haben, weil Ben & Jerry's ist ja lecker. Wobei ich lieber Häagen-Dazs mag. Und dann esse ich es aber nicht. Das
ich find's ein bisschen
das Beste traurig. Aus beiden Welten.
Ich finde es ein bisschen traurig.
Ja?
Ja.
Okay.
Bring die, wie Thomas gesagt hat, das nächste Mal einfach mit.
Ja.
Thomas und ich wissen, was wir damit machen. Mhm.
Kommen wir mal zum ersten Thema. Wie sieht es aus bei euch? .NET 9 Umstellung? Habt ihr schon?
Haben wir alles schon durchgezogen.
Ist doch schon seit November draußen.
Alter Hut.
Ich kann mir aber vorstellen, dass es viele Unternehmen gibt, bei denen das dann doch noch eine ganze Weile dauert, wenn das überhaupt umgestellt wird. Also habt ihr schon gemacht? Ja, haben wir auch gemacht.
Ja, kein Hexenwerk, glaube ich. Ne? Also einmal, mittlerweile ist es ja auch so, dass im Prinzip Microsoft versucht, es auch wirklich überall gleichzeitig verfügbar zu machen. Das war ja in der Vergangenheit manchmal so, dass man dann noch irgendwie wochenlang warten musste, bis die neuen Versionen dann auch auf dem Azure App Service irgendwie installiert waren und so. Mittlerweile ist es ja gar kein Problem mehr.
Ja.
Ich hatte allerdings ein klitzekleines Problem gehabt. Wir hatten noch so ein Web-API- Frontend, das habe ich mit Swashbuckle hatte ich das ans Laufen gebracht und das funktionierte nicht mehr mit .NET 9.
Wie? Warum?
Ja, weil es, keine Ahnung, die haben es irgendwie eingestellt dafür, die haben es nicht auf .NET 9 gebracht und irgendwie klappte das nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich NSWAG genommen.
Ach, hör auf.
NSWAG. Das klingt auch irgendwie viel cooler als Swashbuckle. Ich meine, ganz im Ernst, Swashbuckle sind wir im Kindergarten.
Aber NSWAG ist das nicht, heißen die nicht auch mittlerweile irgendwie so Open API Generator? Oder ist es noch, oder ist noch was anderes? Doch die Swagger UI, ist das nicht NSWAG?
Nein.
Nee?
Nee.
Okay.
Es gibt zwei verschiedene Frontends. Also das, dieses, wir müssen mal aufpassen mit den Namen. Moment, Swashbuckle, genau. Das ist ja ein UI, wo du die Operationen direkt siehst, ne? Und wo du die auch ausführen kannst und so. Und NSWAG hat einfach eine andere Oberfläche.
Ja, ja, nee, ich habe es gerade verwechselt mit dem Client-Generator, ne? Mit dem Swagger UI.
Okay. Ja. Aber das könnten wir vielleicht direkt mal ansprechen. Also was es ja jetzt gibt, ist die Erzeugung von Open-API-Dokumenten, ohne dass man irgendwie ein Third-Party-Package braucht. Link gibt es in den Shownotes dazu, wie man das irgendwie verbaut. Also im Prinzip, wenn man diese Microsoft-Variante nehmen will, wir haben da auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, weil die müssen ja dafür Schemas erzeugen können, um diese Open-API-Dokumente zu machen. Müssen wir erklären, was Open-API-Dokumente sind?
Von der Beschreibung deiner REST-API, ne? Und das ist halt ein Standard, genau, den im Prinzip nicht nur .NET, sondern auch andere Plattformen eben unterstützen.
Ja, ja.
Sodass sie einfach miteinander sprechen können.
Ja, genau. Also das wäre jetzt wahrscheinlich genau das Richtige für den Oliver und vielleicht auch für verschiedene andere Zuhörer. Ein Package hinzufügen, der Link ist wie gesagt in den Shownotes. Microsoft ASP.NET Core Open API. Das wird einmal im Startup registriert mit @OpenAPI, wie man das so kennt, dieses Pattern. Und dann sagt man einmal MapOpenAPI. Und dann ist die Web-API selbst in der Lage, ohne irgendein Third-Party-Tool ein JSON-Dokument zu erzeugen. Das liegt per Default unter /OpenAPI/v1.json. Kann man aber alles umkonfigurieren, umparametrisieren. Und da ist dann schon mal das Dokument als JSON. Und das Erste, was man dann machen möchte, ist das so konfigurieren, dass das gecached wird. Weil wenn man das nicht macht, dann erzeugt der bei jedem GET-Request auf diese URL das Ding wieder. Was relativ rechenintensiv ist, weil der halt jedes Mal irgendwie die komplette API reflekten muss. Oder ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Reflection verwenden, aber auf jeden Fall muss er das Dokument jedes Mal neu erzeugen. Unter dem Link gibt es dann auch verschiedene Konfigurationsoptionen, wenn man irgendwie mehrere Versionen hat und so. Ne? Das kann man alles irgendwie sich so ein bisschen da zurecht konfigurieren. Und jetzt kommt der Knüller, wenn man das verbaut hat, kann man statt NSWAG und statt Swashbuckle auch Scalar verwenden. Link ist auch in den Shownotes. Scalar finde ich ziemlich cool. Also das war ich sehr beeindruckt von. Die stellen auch so eine Benutzeroberfläche bereit, die ich viel schöner finde als die anderen beiden. Und Die haben ein Desktop-Tool, sowas wie Postman. Und das kann man sich installieren, kann diese Open-API-URL da reinpasten und sieht dann quasi alle Operationen der Schnittstelle oder des eigenen Services und kann die dann alle aufrufen und durchkonfigurieren und.
Ich bin gerade auf der GitHub-Seite. Wo kann man denn mal ein Beispiel sehen von diesem wunderbar angepriesenen Frontend?
Am schönsten ist, wenn du nicht auf die GitHub-Seite gehst, sondern auf scalar.com, also wie Scalar, scalar.com. Mhm. Und da sieht man so ein kleines animiertes GIF davon, wie die Oberfläche aussieht.
Aha.
Und genau, das finde ich irgendwie viel cooler, weil man sieht da links am Bildrand halt relativ strukturiert alle möglichen Operationen, die die API bereitstellt, klickt da drauf. Man kann sich eine Sprache auswählen, also man kann sagen, ich will das abfragen mit Python oder so und er zeigt dir dann den Python-Code und ausführen kann man das natürlich auch alles irgendwie direkt da drin.
Kann man das auch in das eigene Projekt irgendwie integrieren, sodass man die Oberfläche in der API selber hat?
Ja, die ist in der API selber.
Achso, ich hätte so verstanden, also, dass du irgendwie über eine separate Domain irgendwie dein Dokument reinladen kannst.
Du hast diese Oberfläche, die man da auf der Seite sieht, die hast du dann out of the box, die kannst du mit deployen, wenn du möchtest, kann man auch absichern irgendwie, ne, mit Authentifizierung und so. Und du hast aber, das sieht man auf diesen Screens nicht, unten links ist immer so ein kleiner Button, wo drauf steht, hol dir den Desktop-Client. Und wenn du den drückst, dann öffnet sich wirklich so eine Native-Desktop-App, sieht ein bisschen aus wie Postman und dann kannst du es halt da auch nochmal in so einer API machen. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ich denke, die werden da noch dran arbeiten, das ist noch relativ frisch, dass das jetzt irgendwas Besonderes können würde, aber ich fand das ganz nett, irgendwie nochmal eine getrennte
App. Das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Mhm. Vielleicht verbaue ich das mal. Aber eine Sache fällt mir auf,
ja.
Du gehst auf die Seite und da siehst du diesen kleinen Button, Get Started for Free.
Mhm.
Das bedeutet für mich immer, irgendwo an irgendeiner Stelle musst du zahlen.
Kann sein.
Ich bin gerade auf der Pricing-Seite. Hier steht zumindest kostenlos für einen Benutzer mit Unlimited Workspaces und so weiter. Und bezahlen musst du dann für sowas wie Custom Domains, Sync with GitHub steht hier, was auch immer damit gemeint ist, Suche.
Da geht es, glaube ich, darum, das finde ich auch.
SSO, das ist wahrscheinlich dann dieses Teil mit Authentifizierung, was du meinst, dass du auch im Enterprise-Umgebung dann wieder reinkommst. Ne?
Mhm. Also eine Sache fand ich ganz cool, da müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja gerade über diese Open-API-Dokumentation von Microsoft gesprochen. Was die können, ist bei der Kompilierung der Anwendung das Open-API-Dokument zu erzeugen, sodass du irgendwas damit machen kannst. Also kannst du zum Beispiel bei Azure auf dein APIM, ne?
Packen.
API-Management, genau, danke. Ja, frag mich mal, wofür die Abkürzung steht. Das war vorher ein bisschen schwieriger, weil du teilweise, je nachdem, wie du das gemacht hast und was du verwendet hast, die Anwendung erstmal hochfahren musstest, damit du an das Dokument gekommen bist. Das ist jetzt nicht mehr so. Du kannst das über das Microsoft-Ding beim Bild erzeugen lassen. Mhm. Und was die jetzt hier von Scalar noch oben drauf setzen, ist, dass die eine Markdown-Beschreibung der API erzeugen können, wenn du Scalar verwendest. Und das geht meines Wissens auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es beim Bild geht, aber auf jeden Fall, wenn die Anwendung einmal hochgefahren ist, was du zum Beispiel in dein Wiki schieben kannst oder so, um die API zu dokumentieren. Also, wenn das für Leute, für die das Sinn macht. Und ich glaube, dass die ein Portal bieten, so hatte ich das verstanden, ich habe mich da jetzt noch nicht so tief mit beschäftigt, wo du das auch deployen kannst. Also dann, keine Ahnung, wie die URL ist, ne? scalar.api/Name deiner API. Und das meinen die wahrscheinlich mit Custom Domains, dass du das irgendwo anders hin pushen kannst.
Das sieht echt verdammt gut aus.
Ja, also kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Und wie gesagt, kostet erstmal nichts. Und falls es irgendwann man an den Bereich kommt, wo es was kosten würde, kann man sich überlegen, ob das sich für einen lohnt oder nicht. Das ist der neue heiße Scheiß.
Ja.
Ansonsten war unsere .NET 9 Umstellung auch relativ smooth. Wir hatten allerdings noch ein paar Services, die liefen, glaube ich, noch auf .NET 5 oder 6, weiß ich nicht mehr. Die bekommen irgendwie nicht so viel Liebe ab und irgendwann hat sich ein Kollege erbarmt und das dann doch mal umgestellt. Und dabei haben wir ein Problem festgestellt. Das war früher relativ einfach möglich. wenn deine API verschiedene Versionen hat, die nicht über die Resource, also über die URI zu unterscheiden, sondern über einen Header, dass du einen API-Version-Header mitgibst. Und aus irgendeinem Grund wurden diese Services damals so gebaut. Und das funktionierte jetzt nicht mehr, weil Microsoft diese Packages nicht mehr supportet. Der Kollege musste relativ lange fummeln. Es gibt irgendwie noch so ein Community-Package, was das prinzipiell kann. Das war aber noch nicht auf .NET 9 umgestellt und hat deswegen nicht funktioniert. Oder die Doku passte nicht dazu. Weiß ich nicht mehr genau, was er da eigentlich gemacht hat. Aber das war ein bisschen aufwendiger. Aber sonst war selbst das relativ
easy. Was mir jetzt gerade noch einfällt, was ein bisschen lästig war, ich glaube, bei .NET 9 sind so, ob es .NET 9 war oder die zugehörige Visual Studio Version, dass der bei Default jetzt auch in NuGet-Paketen in transitiven Abhängigkeiten nach bestimmten Sicherheitslücken oder sowas sucht. Also irgendwas ist da an zusätzlichen Warnings zumindest hinzugekommen, sodass der alle möglichen NuGet-Pakete gefleckt hatte, irgendwie die noch auf .NET Standard irgendwie waren. Und da ist dann irgendwie indirekt, keine Ahnung, dann irgendwas System Text Regular Expression Version 4, weil da irgendwo eine mögliche Denial-of-Service-Attacke möglich ist, die letztendlich eigentlich gar nicht ausgeführt werden kann, weil irgendwie letztendlich ja die Laufzeitumgebung dann noch die entscheidende ist. Aber dadurch, dass es in dem Paket selber theoretisch verlinkt ist irgendwie, fleckt es dann auf und wird dir als Warning halt angezeigt.
Ja. Ja.
Und da hatten wir dann irgendwie Dutzende von diesen Warnings und müssen dann erstmal irgendwie alles hochziehen.
Ja.
Das war ein bisschen lästig.
Wir hatten ein ähnliches Problem. Wir haben einen Kollegen, der hat bereits, also der verwendet immer diese Preview-Version. Ne? Der holt sich immer das neueste Visual Studio über den Installer und kriegt dann auch immer die Previews von dem kommenden .NET-Update. Und der hatte jetzt 9.0.200 und der hatte genau dieses Problem, dass der auf einmal von quasi, ich glaube 1.0.2 war die Version davor, auf 200 nicht mehr bauen konnte, weil er diese Warnings bekommen hat und wir per Default jede Warning als Error behandeln. Und dann haben wir irgendwie zuerst gesagt, ja Mist, bei dem nächsten Update werden wir das ja dann alle bekommen. Haben aber noch mal ein bisschen nachrecherchiert und haben eine GitHub-Discussion zu dem Thema gefunden bei Microsoft, wo die gesagt haben, das würden die wieder zurückziehen, dieses Verhalten. Also dass die auch die abhängigen oder die Dependencies von den eigenen Dependencies nach Sicherheitslücken scannen. Das war, glaube ich, das eigentliche Problem. Mhm. Und würden das erst bei dem nächsten Major-Update wieder reinpacken. Also wir sind jetzt zumindest optimistisch, dass der Build auch beim nächsten Update weiterlaufen wird.
Ja, okay. Dann war auch umsonst Warnings alle Pakete abgedatet.
Also schaden kann es nicht, mal alle Pakete abzudaten oder sowas wie Renovate zu verwenden oder so, was das vielleicht sogar automatisch macht. Genau. Und sonst? Haben wir noch Themen? Oliver?
Ja.
Musst du das Mikro sprechen?
Ja, wir haben beispielsweise etwas über actualbudget.org.
Ach, das interessiert den Herrn. Was ich vorher noch ganz kurz ansprechen wollte, wir haben gerade über die Wahl von Donald Trump gesprochen. Ich bin im Heise-Forum irgendwie, es sind ja immer dubiose Sachen irgendwie dran. Da hat irgendjemand ein unseriöses YouTube-Video gepostet und hat gesagt, das müsste man sich mal angucken. Habe ich einen ganz kleinen Tipp für. Wenn man so Videos bekommt, die man sich unbedingt mal angucken will, auf den Kanal klicken, auf Videos, auf die beliebtesten Videos. Wenn man das bei diesem Kanal, den der Typ da genannt hat, macht, den Link gibt es in den Shownotes, findet man, dass die beliebtesten Videos auf diesem Kanal sind Ex-Polizist, bald knallt's. Das zweitbeliebteste ist ZDF-Bildfälschung bei Protest gegen rechts. Dann Livestream Berlin-Demo, das ist irgendeine Demo von irgendwelchen Rechten. Dann Ex-Polizist, die Stimmung kippt. Dann Ex-Polizist packt aus. Dann irgendwas mit Ernst Wolf, bald kracht's, habe ich kurz gegoogelt, nach Ernst Wolf, ist irgendwie ein, wird oft in sogenannten Alternativmedien veröffentlichte Beiträge mit Kritik an der internationalen Finanzwirtschaft, werden als verschwörungstheoretisch und antisemitisch eingeordnet. Und das nächstbeliebteste Video war Markus Krall, der Anfang vom Ende, kurz gegoogelt nach Markus Krall, Wikipedia sagt, wird als Vertreter der österreichischen Schule und als Crash-Prophet sowie als Leugner des menschengemachten Klimawandels und Verbreiter von Falschinformationen zu Covid-19 rezitiert. Und dann einmal kurz überlegen, ob man sich das Video noch angucken will.
Für mich klingt das erstmal nach einem eindeutigen Ja.
Jetzt kann man sich dann natürlich angucken, aber dann weiß man auch, aus welcher Quelle das kommt. Genau, das wollte ich nur mal gesagt haben, weil ich finde es teilweise überraschend, wie viele Leute sich das einfach angucken und sagen, ja, der hat es doch gesagt. Ne? Und wenn du aber siehst, wie tendenziös das dann teilweise ist oder aus welcher Quelle das kommt, finde ich das ein bisschen...
Im Ernst, wenn man sich sowas reinballert wie Love Island, dann kann man sich das auch noch geben.
Was ist Love Island?
Ich habe mir das nicht angeguckt, aber da sind irgendwelche Leute auf irgendeinem Strand und die sollen sich ineinander verlieben und am Ende gibt es nur Drama. Irgendwie sowas.
Ja, ich finde, das hat ja noch eine andere Qualität, ne? Da wird ja dann zumindest nicht behauptet, so.
Ich gucke nur irgendwie. Naked Attraction.
Ja, das kann ich auch alles verstehen.
Ja, ja, Naked Attraction.
Aber die sagen zumindest nicht, keine Ahnung, ich will jetzt keine antisemitischen Verschwörungstheorien. Also die sagen halt bestimmte Sachen nicht. Und das nächste, da bin ich auch noch drauf gestoßen, das fand ich ganz cool. Link ist auch in den Shownotes. Ich meine, man ist ja vielleicht auch irgendwie als IT-affiner Mensch häufiger mal auf irgendwelchen Foren und im Internet unterwegs und so. Es gibt einen schönen Bericht auf der Seite Belltower News über rechtspopulistische Gesprächsstrategien. Da kann man einfach mal so drüber scrollen, wie da teilweise argumentiert wird und was da so die Strategie ist bei irgendwelchen Diskussionen, finde ich, sind sehr, sehr schöne Beispiele. Gibt immer eine Gegenstrategie und auch immer irgendwie der Hinweis darauf, dass es in der Regel keinen Sinn macht, darauf zu antworten oder mehr als einmal darauf zu antworten, weil die dann halt irgendeinen dieser anderen Gesprächsoptionen, die da irgendwie in so neuen Strategien gruppiert sind, aus dem Hut ziehen und irgendeinen anderen Quatsch behaupten.
Kann man diese Gesprächsstrategien auch selber nutzen, zum Beispiel in Gehaltsverhandlungen oder so?
Auf jeden Fall. Du kannst sagen, ich will mehr Gehalt. Und wenn der Chef Nein sagt, dann kannst du antworten mit der Politisierung eines unpolitischen Diskurses.
Daran
ist die Regierung schuld.
Nee, dann sage ich, was ist denn mit dem Manuel? Der hat doch auch eine Gehaltserhöhung bekommen, hat er mir erzählt.
Richtig, Whataboutism. Ja, ja. Genau.
Oder beim Billy geht der Whataboutism eigentlich auch ganz gut, wenn es heißt, Oliver, dein Bug. Dann würde ich sagen, ja, mein Bug, ja?
Ja.
Aber denk mal daran, letztens.
Du kannst dich auch einfach zum Opfer machen und sagen, immer bin ich das Opfer, was hier keine Gehaltserhöhung bekommt. Das ist was, weil sie etwas gegen meine politische Gesinnung haben. Mhm. Ja, schöner Link, kann man sich gerne mal durchlesen, wenn man da Interesse dran hat. Mhm. Schaden kann es nicht.
So, Oliver braucht ein Budget.
Wir haben hier in der Sendung schon mal über YNAB gesprochen, YNAB. Das ist eine Budgetplanungssoftware und das klingt jetzt irgendwie total langweilig und blöde. Ich fand das aber richtig toll. Und das Konzept dahinter ist das, keine Ahnung, was man irgendwie so, kennt man früher aus so Hauswirtschaftssendungen oder so, wo Leute Probleme mit Geld haben und die dann gesagt haben, ja, dann nimmst du halt die Geldscheine am Anfang des Monats und tust die in verschiedene Umschläge rein. Ne? Also da planst du dein Budget, wie viel Geld brauche ich für was? Und wenn du irgendwas ausgibst, dann nimmst du es halt aus dem entsprechenden Umschlag raus. Das ist so der generelle Gedanke dahinter. Also man plant irgendwie ein Budget, das geht mit diesem YNAB ganz cool. Und dann kann man da seine Kontodaten importieren oder seine Finanztransaktionen von Hand eintragen und kann die dann immer einer Budgetkategorie zuordnen. Also was weiß ich, Hardware, Software, Auto, Sprit, Hotel, keine Ahnung, kann man gruppieren und anlegen, wie man möchte. Und ich finde diese Software richtig toll, also die Desktop-Software davon. Und irgendwann wurde das dann, gab es dann nur noch eine Web-Version davon. Und da war ich schon so ein bisschen kritisch, weil dann müsste ich ja alle meine Finanzdaten und alle möglichen Kontotransaktionen und so zu diesem Anbieter schieben. Das war aber gar nicht mein Hauptbedenken, sondern eher, dass das Geld gekostet hat monatlich und ich wollte eigentlich Geld sparen. Also habe ich das dann nicht gemacht, diese Online-Variante, sondern verwende immer noch die Desktop-App. Was ein bisschen blöde ist, weil die läuft unter einem aktuellen macOS nicht, unter Windows aber schon. Und das ist so einer der Gründe, warum ich immer noch einen Windows-Laptop habe oder eine virtuelle Maschine, wo ich irgendwie nur diese Software drauf verwende. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, so kompliziert ist das ja eigentlich gar nicht, was die da machen. Das könnte man doch irgendwie so mal als Spielprojekt, so als Desktop-Anwendung mit MAUI oder was man so machen will, einmal irgendwie nachprogrammieren. Und dann stellt sich raus, hat schon jemand gemacht. Actualbudget.org ist quasi die Web-Variante von YNAB. Aus meiner Sicht ist das ein Klon davon. Also ich kenne jetzt die Features nicht genau, vielleicht kennst du dich ja besser aus, Oliver, aber ich fand dieses Actual schon ganz cool. Ist ein Open-Source-Projekt. Die verdienen, glaube ich, Geld damit, dass die das hosten. Du kannst da irgendwie so eine eigene Instanz hochfahren für dich. Und was ich aber gemacht habe, ist, ich habe das als Docker auf meinem NAS-Server installiert und selber hochgefahren. Dann verlassen die Daten auch nicht das Haus. Machst du einfach im Browser auf und hast da halt diese komplette Budgetplanung und den Überblick.
Also das Frontend sieht ziemlich sauber aus, muss ich sagen.
Also ich habe es jetzt erst ein paar Tage im Einsatz, mir gefällt es aber auch richtig gut. Und die haben Importer für YNAB. Also du kannst irgendwie mit ein paar Klicks irgendwie auch deine ganzen historischen Daten da rein importieren. Und auch das hat sehr gut funktioniert.
Also was BankSync, haben die auch für deutsche Banken irgendwie so einen Importer, dass du dann quasi deine Kontoauszüge und so weiter importieren kannst?
Die würden Go Cardless nehmen, ne, für die EU. Also ich vermute mal, das ist dann so ein genereller Anbieter, ne, der sich darum kümmert.
Weiß ich nicht, weil das nicht mein Workflow ist. Ich habe so eine App, die heißt Banking 4. Das ist eine, gibt es für macOS, Windows und Linux eine, ich glaube, dass die das verkaufen an Banken, ne, so als White-Label-Lösung und dann heißt das irgendwie die Dresdner Bank Konto-App oder so. Aber im Prinzip ist das eine Software, die über diese Standard-Banking-Schnittstellen deine Konten abfragt, lokal, und das lokal bei dir irgendwie auf dem Rechner speichert. Und die können das wiederum als Quicken exportieren oder in diversen anderen Formaten. Und ich mache halt zum Ende des Monats oder Anfang des Monats hole ich quasi einmal damit irgendwie so ein Kontoexport und das kann ich dann in YNAB oder Actual importieren und habe dann die ganzen Transaktionen da drin. Dann brauche ich das nicht alles von Hand eintippen.
Also eine Sache fehlt mir persönlich.
Umständlicher, aber...
Also für mich ist das Killer-Feature einfach, dass du da irgendwie eine Anwendung auf deinem Smartphone hast.
Ja.
Vom iPhone oder so. Das mache ich persönlich ganz gerne mit YNAB, wenn ich einkaufen gehe.
Können die.
Und dann unmittelbar eine Rechnung habe, gebe ich die ein. Das geht.
Ja, das geht, weil du musst Zugriff auf deinem Handy auf diese Actual-Geschichte haben. Sprich, wenn dein NAS-Server irgendwo im Keller steht und keine Internetverbindung hat, dann geht's nicht. Aber wenn du das auch diese Seite irgendwie von unterwegs aufrufen kannst, weil die das zum Beispiel hosten oder dein NAS-Server im Internet hängt, dann kannst du dir so eine Progressive Web App davon installieren. Und die sieht auch richtig schick aus und es sieht halt so aus, als hättest du eine eigene App dafür, aber in Wirklichkeit ist es diese Webanwendung.
Ja, also ich finde, gerade wenn du an der Kasse stehst oder unmittelbar danach, muss das irgendwie möglichst schnell gehen. Ne? Und der Vorteil bei YNAB war es, du machst die App irgendwie auf und der weiß auch schon direkt, wo du gewesen bist. Indem man deine Location einfach trackt und sagt, okay, du warst jetzt hier beim Edeka möglicherweise und dann ist auch schon vieles vorausgefüllt, ne? Also dass du sagst, wofür das jetzt ist, für welches Budget, auf das du irgendwie buchst und du musst nur noch schnell den Betrag eingeben und fertig. So, und wenn das hier ähnlich einfach ginge, wäre das eine tatsächlich gute Alternative mal.
Ja, also ich finde diese Mobile-App oder diese Progressive Web-App ist das am Ende. Ne? Kannst du dir ein Icon für auf dein Telefon legen, die finde ich auch sehr gut. Und wenn das alles irgendwie für dich nicht praktikabel ist, bieten die halt immer noch eine API an, womit du dir vielleicht eine eigene App bauen könntest, die irgendwie das kann, was du möchtest. Die dann auf deine lokalen Daten geht. Also ich finde das schön, dass man die Daten auch nicht aus der Hand geben muss. Ja. Cool, oder?
Das haben die einfach mal so aus dem Boden gestampft. Seit wann haben die das denn? Wie alt ist das Ding?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ich sehe hier 2 years ago, also könnte schon 3 years ago.
Also ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht, ich habe die History davon gelesen, aber ich habe das nicht mehr 100 vor auf dem Schirm und ich finde jetzt auch die Quelle nicht. Ich habe irgendwie im Hintergrund, dass das eigentlich ein kommerzielles Produkt war, wo die dann gesagt haben, ach komm, wir machen doch Open Source, Open Source daraus. Ob das tatsächlich so war, keine Ahnung.
jedenfalls ziemlich nett.
Ja.
Was ich eigentlich bräuchte, ich weiß nicht, ob sich dafür die Software eignen würde. Ich will eigentlich nur eine Übersicht haben über meine Finanzen, die also jetzt zu den ganzen Banken sich verbindet und da die Sachen abholen kann und ohne, dass ich jetzt irgendwie jede Woche neu meine Zugangsdaten irgendwie eingeben muss.
Ja, das kannst du mit Banking 4 machen. Ich packe mal den Link in die Shownotes. Gibt es auch eine 30-Tage-Testversion von?
Ja, und soll kostenlos sein.
Komm, das hast du jetzt so nachgeschoben.
Nee, sonst würde ich mir hier
kostet, glaube ich, 20.
Oder hier, wie heißt das, Wieso mein Geld oder was, wie heißt das?
Kannst du, ja, also ich glaube, kostenlos war es nicht, aber der Preis war auch absurd. Und ich gucke jetzt gerade auf der Webseite, ich finde da gar nichts mehr, dass du da irgendwie, dass man das irgendwie kaufen müsste oder so.
Ja, sowas Einmaliges wäre auch
in Ordnung. Also es hat, glaube ich, einmalig 10 Euro gekostet oder so. Und ich habe damals auch Quicken und Wieso mein Geld und alle möglichen Dinger ausprobiert und mir waren die alle viel zu kompliziert und zu undurchsichtig und so. Also das Einzige, was das Ding macht... Ja, liebe Zuhörer, jetzt ist etwas total Unübliches passiert. Wir, und das bin ich, habe die Aufnahme gestoppt und wir haben mir die ganze Zeit irgendwie in die hohle Hand, ob wir vielleicht irgendwie abgehört werden von irgendwelchen Geheimdiensten, dass sie uns die Aufnahme zukommen lassen können.
Müssten wir mal nachfragen.
Ich weiß nicht.
Vielleicht haben uns die Geheimdienste ja gestoppt, weil wir über zu viel über Fluent Assertions geredet haben.
Ach, der verdammte Verfassungsschutz, nichts als Probleme mit denen.
Ich setze eine Kapitelmarke und drücke dazu die Taste M und die Aufnahme läuft weiter. Ich weiß nicht, warum das verdammt nochmal aufgehört hat gerade. Das ist sehr ärgerlich, weil wir haben hier so einen phänomenal abgeliefert gehabt. Aber wir fassen das jetzt ganz kurz, ganz kurz nochmal zusammen.
Mit etwas weniger Motivation als beim letzten Mal?
Nein, noch mehr Motivation. Wir zeigen es dem Schützer.
Was schade ist, dass unsere schöne Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Fluent Assertions weggefallen ist. Naja, egal. Was wir gesagt haben und was verschwunden ist, ist, dass ich darauf hingewiesen habe, dass Microsoft ein Content Delivery Network abschaltet. Und wenn ihr in eurem Build-Skript irgendwo eine URL stehen habt, die azure-edge.net enthält, mittlerweile kann ich das auch aussprechen, dann müsst ihr das umstellen. Weil das basiert auf einem CDN, was abgeschaltet wird und da könnt ihr das Zeug, also eure .NET-Komponenten, SDKs, Runtime, keine Ahnung, was da gehostet ist, demnächst nicht mehr runterladen. Hatten wir noch andere Themen, Oliver?
Ja, ich sehe hier gerade voller Entsetzen. Proof of Work Captures. Machen wir nicht schon genug? Sind wir nicht schon am Arbeiten? Was haben die sich da oben denn wieder gedacht, die da oben? Was soll das? Proof of Work Capture.
Machen andere da auch nicht.
Ja, vielen Dank für diese Überleitung, Oliver. Die hat letztes Mal irgendwie ziemlich scheiße funktioniert, deshalb ignoriere ich die jetzt und spreche stattdessen direkt über Proof of Work Captures.
Habe ich jetzt nicht verstanden, aber okay.
Weiß nicht, letztes Mal habe ich ziemlich viel geredet irgendwie und habe versucht, den Bogen zu kriegen und irgendwie klang das nicht so gut. Aber jetzt habe ich einen zweiten Versuch.
Okay.
Und zwar habe ich einen Kunden und der wollte eine Lösung dafür haben, dass eben manchmal automatisierte Bots einfach Formulare abschicken oder vielleicht versuchen, irgendwie in Formularen Sicherheitslücken irgendwie zu entdecken und dementsprechend die irgendwie hunderte Mal pro Sekunde eben automatisiert abschickt. Und der klassische Weg, um sowas zu verhindern, sind ja sogenannte Captures. Also, dass du jetzt irgendwie so einen Checkbox bestätigen musst, ja, ich bin ein Mensch, oder vielleicht sogar irgendwie einen Text eintippern musst, der jetzt irgendwie unleserlich ist. Mhm. Und diese Art von Captures, die haben halt so ein paar Nachteile. Einmal, gerade wenn man jetzt irgendwie diesen Text eintippern muss oder irgendwie Bilder raussuchen muss, das ist ja ein bisschen lästig, irgendwie das zu machen. Und ist auch unklar, ob das jetzt wirklich die neuesten KIs jetzt wirklich davon abhalten würde, das vielleicht sogar besser zu erkennen als ein Mensch.
Vor allen Dingen verstehe ich die meistens gar nicht.
Genau, das kommt dazu irgendwie. Ne?
Das ist keine KI wahrscheinlich besser als ich.
Die sind auch nicht unbedingt jetzt barrierefrei. Also klar, die großen Capture-Anbieter, die haben dann immer noch so barrierefreie Alternativen. Du kannst anstatt Bild dir auch irgendwie einen Ton oder so dir anhören. Dazu kommt noch, die sind nicht unbedingt datenschutzfreundlich. Also, weil du musst ja zumindest, wenn du es jetzt nicht komplett selber bauen möchtest, so ein Capture, dann musst du ja irgendeinen Anbieter dafür nehmen. Und in der Regel haben die halt ihre eigenen Server. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie so ein Google Recapture oder sowas nimmst, dann werden halt irgendwie Skripte vom Google Server geladen und die Verifikation passiert da. Und dadurch werden natürlich dann auch gewisse Daten meines Browsers dann entsprechend an Google Server übermittelt, was halt viele Datenschutzbeauftragte nicht so gerne sehen. Mhm. Da haben wir uns nach Lösungen umgeguckt und haben quasi sind auf diese Proof-of-Work-Captures gestoßen. Und da ist der Ansatz ein bisschen anders. Ich versuche nicht direkt jetzt irgendwie nachzuweisen, ob jetzt ein Mensch oder nicht davor sitzt, sondern ich sage, okay, letztendlich ist es doch ein Computer, der letztendlich diesen Request macht, aber ich möchte verhindern, dass der mehr als ein paar Requests jetzt irgendwie in kurzer Zeit macht und lasse ihn deshalb eine Rechenaufgabe lösen, bevor er mir quasi Formulardaten irgendwie zuschicken kann. Mhm. Und diese Rechenaufgabe, die ist eben so designt, dass die ziemlich einfach das Ergebnis überprüfbar ist. Also stimmt das, was er da ausgerechnet hat, aber um es eben zu lösen, muss man im Prinzip so eine Brute Force Suche laufen lassen und die Komplexität dieser Rechenaufgabe, die kann man eben beliebig hoch einstellen, so dass jetzt ein, sag ich mal, ein durchschnittlicher Rechner von irgendwie minimal wenigen Millisekunden bis hin zu mehreren Sekunden irgendwie damit beschäftigt ist. Also da werden so Algorithmen ähnlich wie bei Bitcoin und so weiter verwendet, also letztendlich Hash-Berechnungen, die man durchführen muss. Und das hat eben ganz interessante Auswirkungen. Man kann das komplett lokal hosten bei sich auf dem eigenen Server. Das ist einfach nur ein kleines JavaScript quasi, was diese Rechenaufgaben löst. Also kein Third Party, wo irgendwelche Requests hingehen. Ich kann, wie gesagt, die Komplexität der Aufgaben beliebig hoch einstellen. Kann also auch, wenn ich jetzt gerade merke, sind besonders viele Bots, die jetzt versuchen, da wieder irgendwas abzuschicken, kann ich die Komplexität etwas erhöhen oder sonst halt relativ niedrig halten. Ich habe keine Unterbrechung für den Benutzer, also es passiert einfach automatisch irgendwie im Hintergrund, wenn ich das Formular abschicken möchte. Habe halt nur eine minimale Verzögerung, je nachdem, wie ich die einstelle. Das ist halt eine halbe Sekunde oder sowas. Ich denke, ein ganz guter Richtwert. Lasse ich den Computer rechnen. Und der Nebeneffekt ist halt, wenn ich jetzt wirklich der versucht jetzt irgendwie so ein Formular hundertfach abzuschicken, ich muss halt für jede Formularübermittlung erstmal halt eine halbe Sekunde oder was auch immer die Komplexität da ist, eben rechnen lassen. Genau. Mhm. So ganz, ganz kurz zusammengefasst, was diese Proof-of-Work-Captures sind.
Ja, das heißt, ich habe irgendein Formular oder so und am Ende, wenn ich das submitte, wird da ein Dokument geschrieben oder ein Datenbankeintrag oder so. Ne? Und das würde ich vielleicht mit dem Capture abloggen, damit da keine absichern, damit da keine DOS-Attacken auf meine Datenbank oder auf mein Backend irgendwie gestartet werden können oder nicht so einfach. Mhm. Und das löse ich jetzt aber dadurch, indem ich einfach Rechenzeit von dem User haben will, was dann im Endeffekt Geld kostet, wenn ich da eine große Attacke drauf starten möchte. Ne?
Genau.
Mhm. Cool.
Man kann es auch komplett quasi so designen, dass es komplett stateless im Prinzip ist. Ne? Also ich muss jetzt nicht noch irgendwie im Server vorhalten, welcher Client hat jetzt irgendwie welche Rechenaufgabe oder sowas bekommen und was ist da die Lösung und braucht am Ende noch eine extra Datenbank oder so das dafür. Das kann man einfach durch die kryptografischen Mechanismen so machen, dass man diese Rechenaufgaben verteilen kann quasi. Das heißt, die müssen dem Client natürlich vorlegen, die Rechenaufgabe im Formular und die Lösung dann letztendlich sehr einfach überprüfen kann, ohne dass ich mir da was speichern muss. Und ein Beispiel-Library, die wir ganz gut fanden, war altchar.org. Das stecken wir auch in die Shownotes. Die sahen eben so ganz, ganz gut aus und die haben vor allem ein komplett Open Source und kostenloses GitHub-Repo mit JavaScript und ein NPM, von dem man es installieren kann. Die sind kostenpflichtig, wenn man so ein paar erweiterte Plugins von denen haben möchte für Analyse und so weiter. Aber die Grundfunktionalitäten, die kann man, wie gesagt, in dieser Library bekommen.
Ich finde das eine ziemlich coole Sache, weil Captchas gehen mir total auf den Keks.
Ja.
Ich würde das lieber immer mit meinem E-Perso signieren oder so, anstatt diese bescheuerten Captchas zu lösen, die bei mir dann auch immer irgendwie 20 Mal nacheinander kommen. Und ich weiß nie, ob das irgendwie ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist.
Ich kann die teilweise gar nicht lesen.
Ja, aber auch dieser Klassiker mit hier, markieren Sie alle Motorräder. Und dann ist irgendwie auf einem von diesen Kästchen ist noch 2 Pixel des Lenker des Motorrads zu sehen. Das klicke ich dann natürlich immer mit an. Und ich habe das Gefühl, dass deswegen der...
Wir denken zu
das Capture dann irgendwie denkt, ah, Moment, das macht doch kein Mensch, da muss doch irgendwie eine Software sein. Ich zeige ihm noch mehr Motorräder und noch ein Motorrad und noch ein Motorrad. Und irgendwann...
Oder kennst du die Captures, wo du dann die dann nicht lesen kannst einfach? Du machst das 5 Mal, du kannst es einfach nicht lesen. Und dann drückst du auf den Button, damit dir das vorgelesen wird. Und dann kommt so eine fremde Stimme, die sagt...
Nee, das kenne ich nicht. Aber die Captures, die man nicht lesen kann, kenne ich auch.
Völlig irre. Aber da hat einer mal mitgedacht. Ich mag... Leute, die mitdenken. Diese mitdenken, Leute. Bastian. Hm? Einfach mal mitdenken. Aber, einfach was sehe ich hier?
Moment. Entschuldigung. Diese Diskussion, also dieser, wir haben das ja jetzt schon mal erzählt, weil wir gerade irgendwie kurz die Aufnahme verloren haben, aus einem Grund, den ich noch nicht kenne. Ich habe die Zeit genutzt, als Thomas das jetzt nochmal vorgetragen hat. Und mir kam dieses Thema so bekannt vor. Und jetzt stellt sich raus, wir haben... in der DevCouch schon mal über Proof of Work Captchas gesprochen.
Wie bitte?
Und zwar vor 7 Jahren.
Was? Warum haben wir das denn nicht gemacht?
In der Folge Nummer 6. Und damals ging es unter anderem darum, dass Pirate Bay, eine Webseite, von der ich heute vergessen habe, was das nochmal war, im Hintergrund ein JavaScript-Kryptominer laufen gelassen hat, um sich irgendwie zu finanzieren. Und da sind wir irgendwie da drauf gekommen, auf Proof of Work Captchas. Und es gab eine Seite, die nannte sich coinhive.com, die hatten wir damals auch verlinkt, wo man, also das konntest du genauso wie so ein Proof of Work Capture halt in die eigene Software verbauen. Und der hat halt irgendwelche Kryptowährungen gemeint, um halt diesen Capture oder diese Proof of Work zu erbringen. Und das habe ich mir gedacht, ach, das ist ja interessant, coinhive.com, was ist denn daraus geworden? Und bin auf die Seite gegangen und komme jetzt auf Troy Hunt, der, glaube ich, auch irgendwie was mit der .NET-Community zu tun hat. Zumindest kenne ich den Namen.
Troy Hunt, ist das nicht dieser von Hefferbean Pound?
Ja, genau. Ja. Und der hat aber auf Pluralzeit auch relativ viele Kurse irgendwie im .NET-Umfeld irgendwie, die er anbietet. Und der hat sich diese URL gesichert, nachdem das war wohl irgendwie dann wohl doch leicht dubios, die Leute, die hinter CoinHunt deckten. Und er hat jetzt irgendwie, wenn man auf CoinHunt geht, kommt man auf die Seite von ihm und er sagt ja, er hat jetzt die Domain und er kämpft halt gegen Crypto-Jacking und versucht irgendwie gute Sachen irgendwie damit zu tun.
Und hat nicht so irgendwie sowas, dass die Domain quasi ausgelaufen ist, weil wahrscheinlich irgendwie der Anbieter dahinter irgendwie bankrott gegangen ist.
Ja.
Und dieses Skript quasi, aber irgendwie halt noch überall eingebunden war und
genau.
Dann irgendwelche Leute sich diese Domain geschnappt hatten oder sowas, ne?
Ja.
Oder irgendwie sowas in dieser Art.
Ja, und in dem Blogpost, ich sehe hier gerade das Datum nicht, das ist vom April 21, hat er einen Screenshot, dass auf dieser URL immer noch 21,8 Millionen Requests pro Woche ankommen. Weil der halt so sich dann so verbreitet hat, wahrscheinlich durch unsere Sendung.
Vermutlich.
Genau, wir sind verantwortlich dafür. Nee, keine Ahnung, aber fand ich jetzt irgendwie als Off-Topic nochmal ganz interessant.
Das heißt, du willst mir sagen, ich hätte jetzt auch eine andere Bibliothek da einbauen können und wäre jetzt so reich, dass ich hier diesen verdammten Podcast nicht mehr hätte machen müssen.
Oder im Gefängnis, ich weiß nicht. Oder im Gefängnis. Eins von beiden, ja.
Aber wir sehen wieder einmal, liebe Zuhörer,
es ist eine
total verrückte Welt.
Ja. Vielleicht, es gibt doch hier, Donald Trump hat doch vor ein paar Tagen diesen Melania-Coin da irgendwie ins Leben gerufen. Vielleicht kann man den ja irgendwie darüber meinen und dann kriegt man doch bestimmt so einen Presidential Pardon.
Der ist übrigens ziemlich explodiert, habe ich gehört. Ne? Also der ist wirklich um...
Der hat dafür aber den Trump-Coin zerstört.
Ja, er ist explodiert und dann hat irgendwie Trump halt den komplett abgestoßen, ne, und hat so ein, das nennt sich irgendwie Pump and Dump, ne, du versuchst den erst irgendwie so hochzutreiben, den Preis, und dann verkaufst du deinen ganzen Anteile, der sinkt auf auf quasi nichts runter und du hast ordentlich Kohle gemacht. Ne? Und deine Wähler, die haben alle Geld verloren.
Finde ich aber wahrscheinlich trotzdem ganz toll.
Oh. Verrückte Welt, muss man sagen. Ja. Und das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Und es gibt eine Schocknachricht nach der anderen. Gerade zwei habe ich vorgelesen. Aber die größte Schocknachricht, und die hat mich wirklich entsetzt. Und ich fasse es einfach immer noch nicht. Dieses tolle Open Source Framework, ja, Fluent Assertions, kostet Geld. Wie bitte? Was ist denn da los?
Vor allen Dingen haben wir vorhin festgestellt, dass wir drei, zumindest zwei von uns, finden das Framework toll.
Ich.
Und der Thomas nimmt nur seine Existenz zur Kenntnis.
Du musst dich dieses Gespräch entwickeln lassen. Das Gespräch muss sich entwickeln.
Wir nehmen die ganzen Existenz von Fluent Assertions zur Kenntnis. Ich habe es leider oft genug in Projekten gefunden, aber ich kann mit diesem Framework nichts anfangen. Ich finde, es macht auch nichts lesbarer, sondern es macht einfach nur endlose Ketten von irgendwelchen merkwürdigen Methoden aufrufen, die so klingen sollen, als wäre es irgendwie Englisch. Aber es ist ein perverses Englisch.
Wir sollten vielleicht dann trotzdem noch ganz kurz erklären, was es eigentlich ist, ja, weil ich glaube oder jetzt in der Vergangenheit auch gelernt habe, dass es Menschen gibt, die das nicht wissen. Wenn ich einen Test schreibe, dann gibt es ja so ein Standard-Pattern mit diesem Arrange, Act, Assert, also bereite irgendwas vor, ne, arrangiere das und dann führst du die eigentliche Handlung durch, also das Act. Und am Ende machst du ein Assert, also nimmst du, jetzt überprüfst du zuletzt, ob deine Annahmen korrekt sind. Wenn ich einen Taschenrechner habe, wenn mir gerade kein noch blöderes Beispiel einfällt und ich habe eine Calculator-Klasse und der hat eine Add-Methode und ich sage Add One und Add nochmal One oder Set One und Add One, keine Ahnung, wie das Ding dann funktionieren soll, dann erwarte ich halt hinterher ein Result. Und wenn ich den Test schreibe, dann würde ich halt sagen, ich habe ich asserte, dass mein Result 2 ist. So, und dafür gibt es jetzt diverse Frameworks. Häufig ist es schon eingebaut. In jedem Testing-Framework kann ich irgendwie, wie geht es bei Microsoft? Ich weiß es nicht. Der Thomas wusste es. Assert is equal Result, 2 oder so. Ne? Könnte ich dann ja, da irgendwie.
2, Result. Das ist die andere Sache, die mich immer aufregt. Ich mache es auch mal immer verkehrt rum.
Ach so, erst die Expectation und dann.
Du musst erst immer das Expected, okay, und dann das Actual und ich. Finde ich auch nicht ganz natürlich, aber
ja, egal. Okay, ja, gut. Und weil Menschen das nicht so gut fanden, hat ein niederländischer Entwickler, der Dennis Domen, ein Framework ins Leben gerufen, das heißt Fluent Assertions, wo ich diese Annahmen, also diese Assertions halt fluent schreiben kann, was, wie Oliver und ich wissen, viel besser ist als die Assert-Frameworks, die schon bestehen, zu verwenden.
Tat, mein lieber Manuel.
Genau, und da wäre die Syntax dann irgendwie Result, Punkt should Punkt be2 und optional, und das gefällt mir besonders gut, kann ich damit because auch noch einen Grund eingeben, wo ich dann jetzt irgendwie sagen könnte, ja, weil 1 und 1 ist 2. Und das ist der Grund, warum ich das asserte. Und falls das dann, weil ich irgendwie ein Refactoring mache oder irgendwie mein Taschenrechner kaputt ist oder noch nie richtig funktioniert hat, da was anderes rauskommt, wie 1 oder 3 oder sonst irgendwas, würde dann in der Exception stehen, dass dieser Assert fehlgeschlagen ist, also dass mein Test rot ist und dann steht, wenn ich das Because angegeben habe, sogar der Grund, warum hier was anderes erwartet wird.
Und es gibt Menschen, die finden das lesbarer als ein Assert
ja, equal. Aber nur, weil es lesbarer ist. Ach
Thomas,
ist.
Du bist immer viel am Meckern, aber es gibt tatsächlich ein paar sehr gute Operationen, die einfach praktisch sind. Zum Beispiel das Messen von Äquivalenz zweier Objekte. Das heißt, du kannst zwei Objekte vom unterschiedlichen
das
Typ
das hast du dir gerade mit der KI erzeugen lassen.
Ohne, dass du Equals überschreiben musst. Und dann hast du einen tiefen Vergleich. Das heißt, du nimmst die Properties zum
ja,
Beispiel.
Das, ist ja vergleichst ein, das hat ja nichts mit dem Fluent erstmal zu tun. Ne? Es gibt ja auch in dem Microsoft.
Das ist eine Erweiterungsmethode in Fluent. Ist
ja, aber es gibt ja auch andere Assertion-Frameworks. Ne? Also von Microsoft gibt es ja nicht nur die normale Assert-Klasse, sondern du kannst ja auch sowas machen wie ein Collection-Assert, ne? Wo du dann halt auch da schon reinguckst. Und ich weiß gar nicht, ob es auch sowas gibt wie ein Structural-Assert irgendwie. Ne? Aber das sind ja, das hat ja erstmal mit der Fluent-Syntax nichts zu tun. Ne? Also ich bin mir sicher,
wenn es ist jetzt sehr schön eingebettet. Und es ist sehr schön ausführbar. Und du hast eben dann über dieser Fluent-Syntax kannst du auch noch Fluent Ausnahmen reinbringen, dass du sagst, ja, vergleich das auf Äquivalenz, aber geh nicht zu tief rein oder maximal zwei Level oder bei diesem Äquivalenz-Check lass wieder diese oder jene Properties raus. Und ich persönlich fand das eigentlich immer sehr lesbar.
Hast du überhaupt bis jetzt eben gerade gewusst, dass es dieses Feature gibt?
Selbstverständlich. Ich habe es gewusst und ich verwende das auch wirklich sehr, aber du hast mich mit deiner Aussage so ins Entsetzen gebracht, ja, dass ich sprachlos war. Und mir fehlten die Worte, aber jetzt habe ich sie wiedergefunden, liebster Thomas.
Okay. Ne? Ja, was macht ihr jetzt?
Irgendwie jetzt den Eindruck, dass unsere Sendung qualitativ viel besser wäre, wenn wir die Themen vorher so besprechen würden. Dass jeder irgendwie so einen Beitrag liefern sollte. Okay.
Erstmal, wie viel, du hast gesagt, das ist jetzt nicht mehr kostenlos.
Genau, also was vielleicht irgendwie, um das Thema noch gerade rund zu machen, was jetzt passiert ist, ist, dass der Entwickler bei dem Update auf der Version 8 einen Pull-Request gestellt hat, den wir verlinkt haben, der den harmlosen klingenden Titel Update Ownership and License trägt. Und der, wie wir auch festgestellt haben, 6 Upvotes hat, von dem einer durch einen Bot erfolgte. Und 1003 Downvotes und diverse andere komische Reaktionen, bei dem er die Lizenz umgestellt hat. Und Ownership, weiß ich nicht genau, wie man die Ownership von einem Open-Source-Projekt überträgt, aber offensichtlich hat jetzt die Firma Xseed, die auch WPF-Controls erzeugen, das Recht, Lizenzen für die Nutzung von diesem Framework zu verkaufen. Das heißt, wenn ihr auf Fluent Assertions 8 upgraden solltet, müsst ihr bei der Firma Xseed für schlappe $130 eine Lizenz erwerben, und zwar pro Entwickler. Oder ihr gradet nicht ab oder ihr stellt das ganze Zeug um.
Haben wir nicht schon mal irgendwas zu tun gehabt mit Xseed? Haben wir die Controls nicht mal irgendwo eingebunden? Das kommt mir jetzt so bekannt vor. Jetzt hätten wir da schon mal irgendwie mit rumgewerkelt.
Wir waren mal bei einer Firma in Monheim und hatten einen externen Entwickler, der irgendwie so eine Standalone-Version von einem Programm, was intern Studio hieß, bauen sollte, glaube ich. Und ich meine, der hätte das verwendet und noch 100.000 andere kommerzielle Controls dazu.
War das nicht...
Also aus
war doch diese amerikanische Firma, war das nicht da, wo wir uns alle so eine Enterprise-Lizenz gekauft haben, weil es irgendwie günstig kam? Und dann hat uns alle irgendwie ein Mitarbeiter aus Amerika angerufen und hat uns versucht, in total gebrochenem Englisch noch eine weitere Lizenz zu verkaufen.
Das weiß ich nicht.
Das nicht exzit. Mr. Vogler, wollen Sie verkaufen eine WPF-License? Nö. Oh, warum nicht? Kannst du dich daran nicht erinnern? Ich kann mich daran sehr bildhaft erinnern.
Also ich weiß, dass die auch auf der .NET Cologne, nee, ich weiß es nicht, aber es kann sein, dass die auf der .NET Cologne irgendeinen Stand hatten und dass man da, ich weiß nicht, ob es wirklich der Anbieter war, aber ich glaube, dass die eine der wenigen waren, deren Controls du damals zumindest überhaupt kostenlos benutzen konntest. Du musstest ja sonst, du konntest ja DevExpress oder sowas oder die ganzen anderen Konkurrenten gar nicht ausprobieren, sondern du musstest von denen eine Lizenz kaufen. Mhm. Und ich glaube, Xseed hat gesagt, du kannst das benutzen, wie du möchtest, solange du die Software nicht veröffentlichst, weil erst dann brauchst du eine Lizenz dafür. Glaube ich. So, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, habe ich jetzt
auf das macht Thema
bin ich jetzt
Sinn.
Nicht vorbereitet.
Macht auch wirklich Sinn.
Und es kann sein, dass wir deswegen mit denen irgendwie zu tun hatten, weil man da irgendwie so Lizenzen abgreifen konnte oder so auf der .NET Cologne zum ersten Mal. Und klar, dann wollen sie dir natürlich noch irgendwie Zeug verkaufen oder so.
Der hat wirklich aus Amerika angerufen. Mhm. Er konnte kein Englisch. Also dieser Vertriebsmitarbeiter und hat uns dann wirklich, aus Amerika hat er uns versucht, in Deutschland so eine Lizenz zu verkaufen. Und zwar uns allen. Nacheinander. Das weiß ich noch. Ich fand es sehr witzig. Und ich habe mir gedacht so, ich lobe mir diesen Einsatz. Am anderen Ende der Welt ist jemand, der denkt an dich.
Ja.
Und möchte dein Geld. Wunderbar. Sehr schön.
Okay, und was ist, wenn man jetzt kein Xseed-Fan ist und diese Fluent Assertions sich nicht kauft? Gibt es dann irgendwelche Alternativen?
Das ist eine interessante Frage. Also ich habe da, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Alternative ist, aber ich habe ein schönes .NET-Framework entdeckt namens nfluent.net. Der Link befindet sich in den Shownotes, sofern ihr uns nicht über Spotify hört. Könnt ihr euch die angucken und dann auch unsere tollen Kapitelmarken nutzen und so. Also nfluent ist auch so ein Framework. wir hatten schon festgestellt, dass das hier bei uns, glaube ich, syntaktisch nicht auf so viel.
Ich finde, es ist noch schlimmer als Fluent Assertions, weil du musst irgendwie auch bei Fluent Assertions fängst du ja quasi direkt an mit dem, was du irgendwie überprüfen möchtest, ne? Also irgendwie Response.StatusCode und dann kannst du einfach da irgendwie durch Extension Methods weitermachen, ne? Also irgendwie ist Punkt equal bla bla, keine Ahnung, wie man das macht. Und hier gibt es die grauenvolle Syntax mit check.that. Da muss man immer quasi voranstellen. Und hier ist auch ein sehr schönes Beispiel, warum ich dieses Fluent-Syntax absolut unlesbar und schrecklich finde.
Schieß los.
Check that one has a value Punkt which Punkt is positive Punkt and Punkt is equal to one.
Ja gut, das ist jetzt nFluent, ne? Also nFluent Assertions ist natürlich viel besser gewesen.
Ist natürlich erstmal total schwachsinnig, irgendwie zu prüfen, überhaupt ist es positiv und dann ist es irgendwie gleich 1.
Ja.
Endpunkt ist a number. Als assert a equal 1,1 irgendwie könnte man es viel kürzer schreiben.
Mhm.
Ja gut, da haben wir dann auch gesagt, da geben wir dir recht.
Ja. Aber ich habe den Eindruck, dass die meisten Fluent Assertions Nutzer nutzen es auch irgendwie so und schreiben irgendwie super kompliziertes Zeug dahin. Das sind dann irgendwelche ellenlangen Zeilen. Weil du kannst ja irgendwie alles miteinander verketten durch irgendwie and und or und because und if not, except und am Ende versuchst du diesen Satz zu entschlüsseln irgendwie. Ja.
In diesem Fall hätte ich geschrieben one.should.be1.
Ich hätte in dem Fall gar nichts geschrieben.
One should be one. Aber super.
Was mich ja so ein bisschen nervt, ist ja überhaupt diese Frameworks, wo die einfach ein Wort nehmen und dann schreiben die ein N davor. Ein Fluent. Ein Zweck. Ein Saufen. Ja, komm, wir laden uns ein Saufen. Ist das irgendwie schick? Macht man das irgendwie in der .NET-Welt eigentlich? Ist euch ja schon mal aufgefallen?
Das hat man früher so gemacht, aber ich glaube, das macht man heute nicht mehr so.
Aber es kommt doch daher, dass die viele Libraries von Java quasi übertragen wurden. Ne? Es gab so Hibernate und dann wurde halt N-Hibernate.
Ja, und es gab viele Java-Libraries, die mit J angefangen haben.
Gibt es denn dann J-Fluent?
Wie heißt denn nochmal diese Datetime-Library für .NET?
Wie ist die? Noda?
Yodatime.
Noda-Time. Heißt auf der Java-Welt Yodatime.
Ah. Es gibt wirklich J-Fluent.
Ja.
N-Fluent. Heißt denn der?
Das heißt, wir können es auch. Es gibt keinen Grund mehr, Java zu verwenden. Wir haben nFluent und es ist besser.
Aber müsste der John Skeet, der .NET-Welt, dich dann eigentlich Non-Skeet heißen?
Non-Skeet, das ist eigentlich eine geile Idee. Das ist so, wenn ich mal ein .NET-Buch schreibe, nenne ich mich Non-Skeet.
Ich muss meinen Namen reservieren.
Das ist lustig, das ist der Titel der Sendung, oder? Non-Skeet. Also, was mir bei nFluent nicht so gut gefällt, ist die Syntax und wie man das verwendet. Was mir ganz gut gefällt, ist, wenn man weiter runterscrollt auf der Homepage, die wir verlinkt haben, ist, dass man in den Screenshots sieht, dass der Entwickler nCrunch verwendet. Eins meiner Lieblings-Plugins für Visual Studio, die ich unter Mac jetzt leider nicht mehr benutzen kann. Das fand ich immer ganz toll. Egal.
nCrunch, das waren doch hier diese, wo immer die Unit-Tests im Hintergrund gelaufen sind, ne?
Ach, Stichwort Unit-Tests. Ich habe gerade runtergescrollt und da sieht man N-Unit, was übrigens ein Klon ist von J-Unit.
Ja, genau.
Also
ich nutze aber X-Unit.
Ja, gut.
Ist so die ultimative Version.
Funktioniert mit allem, ja.
The next level shit.
Besser ist nur noch Star-Unit. Oder Asterix-Unit. egal, so das war das eine, ne? nFluent, und wo wir uns jetzt, glaube ich, auch drauf geeinigt haben, ist, dass es noch ein anderes gibt und das nennt sich Schutli. Auch den Link gibt es in den Shownotes. Witzigerweise, vor ein, zwei Wochen, als ich das gelesen habe mit dem Fluent Assertions, die ja jetzt kostenpflichtig sind, war bei diesem Schutli-Projekt gar nichts los und ich war irgendwie auf der GitHub-Page und gesehen, das ist ja irgendwie seit 12 Jahren kein Commit mehr und so und scheint da irgendwie keiner zu verwenden, aber das scheint sich jetzt geändert zu haben in der letzten Woche. Ja.
2800 Likes auf
Instagram. Mhm. Ja, scheint jetzt syntaktisch ein bisschen näher an Fluid Assertions zu sein. Keine Ahnung. Stellst du es um, Thomas?
Wir haben von
deinem Framework auf Schutli?
Ich habe, oder wir haben Fluent Assertions komplett rausgeschmissen.
Und verwendet jetzt was?
Nennt sich Microsoft Unit Testing.
Ach, das ist doch unlesbar.
Thomas.
Haben wir noch Themen?
Schutli klingt ja irgendwie wie so ein Name für einen Pudel, oder? Schutli! Schutli! Komm, Fresschen!
Ich fand den Schutli klingt für mich irgendwie wie Schweizerdeutsch. Und dann wie irgendwas von einer Baustelle. Also, weißt du, das Schweizer Wort für Schubkarre oder so. Oliver, kannst du mir das Schutli bringen? Ich muss den Sand hier hinkippen. Sowas vielleicht.
Ja, Schutli. Genau.
Schutli.
Schutli. Sie hat es in Schutli und Asche gelegt.
Schutli Stay or Schutli Go könnte Titel für die Sendung sein.
Guter Sendungstitel.
Ja. So, kommen wir zum letzten Thema.
Ich check erstmal nochmal, ob die Aufnahme läuft.
Die Aufnahme läuft.
Okay.
Es dauert immer lange, bis sich die Sekundenanzeige ändert. War ich kurz erschrocken. Die Aufnahme läuft, ja. Mhm.
Vielleicht habt ihr auch manchmal das Problem gehabt, dass ihr irgendwie in einem User-Interface eine sortierte Liste von Titeln oder sowas anzeigen wollt. Vielleicht irgendwie Dateien in einem Ordner oder irgendwelche Albennamen und so weiter. Mhm. Und da stellt sich immer die Frage, wie sortiert man die? Ne? Jetzt sagt man klar, irgendwie alphabetisch, aber alphabetisch ist ja nicht immer unbedingt auch so ganz natürlich, gerade wenn man in den Titeln noch irgendwie Zahlen drin hat. Wenn wir zum Beispiel, nehmen wir an, du hast eine Liste von Betriebssystemen und da steht jetzt irgendwie drin Windows 7 und Windows 10.
Mhm.
Dann würde man als Mensch normalerweise erwarten, wenn man das in der Reihenfolge bringt, dass man erst irgendwie Windows 7 hat und dann Windows 10.
Weil die Zahl 7 kleiner ist als die 10, klar.
Genau, oder zumindest wenn du jetzt mit Windows 1.0 irgendwie anfängst, also Windows 1, 2, 3 irgendwie, dass dann halt auch wirklich Windows 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 irgendwie kommt, 11.
Mhm.
Und nicht jetzt irgendwie Windows 1, dann kommt Windows 10, dann kommt Windows 11 und dann kommt plötzlich Windows 2. Das ist auf jeden Fall ja irgendwie nicht natürlich so, ne? Und deshalb machen es tatsächlich auch einige Softwareprodukte so, dass sie entsprechend dann einen anderen Algorithmus verwenden und gucken, okay, wenn jetzt irgendwie Zahlen drin vorkommen in den String, dann sortiere ich halt diesen Zahlenanteil auch tatsächlich numerisch und den Rest halt irgendwie alphabetisch. Und das fällt einem vielleicht nicht unbedingt auf, dass es tatsächlich so Produkte machen. Aber wenn man darauf achtet irgendwie, das ist tatsächlich in besseren Anwendungen irgendwie so umgesetzt. Und bisher musste man aber, wenn man sowas in .NET haben wollte, sich das selber irgendwie zusammenbauen. Und in .NET 10 habe ich jetzt gesehen, ein Pull-Request, der wird so eine Option direkt in .NET als String Comparison Option quasi hinzufügen.
Mhm.
Also und es gibt dann irgendwie einen Compare Options Numeric Ordering.
Mhm.
Und da wird halt eben der Textanteil ganz normal alphabetisch sortiert und dann genau der Zahlenanteil nach Zahlen.
Das ist cool.
Ja. Und selbst wenn man sowas in der Vergangenheit vielleicht gar nicht eingesetzt hat, ne, jetzt wo es quasi gratis ist, kann man es vielleicht dann doch mal wo einsetzen.
Genau. Kostet keine 109 Dollar.
Ich bin gerade irritiert darüber, wo ich mir das angucke, wie hat man das denn in der Vergangenheit gelöst? Wir haben doch immer mal Listen gehabt, wo sowas.
Haben wahrscheinlich das Problem einfach absichtlich ignoriert, ne? Oder?
Vielleicht haben sich die Kunden nicht laut genug beschwert oder so, ne? Wird wahrscheinlich irgendwie so gewesen sein.
Gibt es dann nicht beispielsweise so Bibliotheken wie der Humanizer, mit dem man das irgendwie machen kann?
Humanizer?
Ja.
Der Vermenschlicher?
The Humanizer ist an und für sich ein ziemlich praktisches Framework.
Also erstmal finde ich schön, dass das hier jetzt out of the box funktionieren wird, sobald wir alles auf .NET 10 umgestellt haben, wenn dieser Pull-Request es dahin schafft.
Also der ist schon gemerged, also die Chancen...
Chancen stehen sehr gut, ne?
Stehen relativ.
Wenn .NET 10 nicht kostenpflichtig wird, weil die die Lizenz ändern. Das ist ja nicht ganz auszuschließen.
Was waren nochmal die Features, die sie irgendwie weggekippt haben, auf die wir uns alle gefreut haben? Für .NET 9, dann hieß es auf einmal, nee, machen wir doch nicht. Und dann kommt .NET 15 oder so.
Ja, es gab diese Sache mit Extend Everything, ne? Und Discriminated Unions und sowas.
Das war richtig mega. Und wann sollte das jetzt nochmal kommen?
Da gab es auch jetzt Neuigkeiten zu. Das wird wohl wahrscheinlich ein bisschen über mehrere .NET-Versionen gestreckt werden. Es wird dann erstmal eine einfache Version geben, die dann erweitert wird.
Können wir erstmal ein bisschen.
Übrigens, ich habe es gerade mal hier im Windows-Datei-Explorer ausprobiert. Wenn ich hier 4 Textdateien anlege, die heißen irgendwie 1, 2, 3 und 10 TXT, dann zeigt er mir die auch in dieser natürlichen Reihenfolge quasi an. Mhm.
Und wenn du das gleiche Beispiel mal machen würdest, also mit Wort Leerzeichen 7, Wort Leerzeichen 10, würde das wahrscheinlich also genauso machen.
So Windows
10, genau, Windows
Beta und
Windows 7 Final.
Windows 2. Es ist wahnsinnig spannend, also gerade für die Zuhörer.
Stimmt, ich sehe gerade, dieses Feature gibt es tatsächlich Humanizer Framework.
Thomas legt Textdateien an im Windows Explorer und benennt die um. Ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass die Zuhörer das ja natürlich nicht sehen können, und sortiert die einmal alphabetisch und hat jetzt die Windows Leerzeichen 1 Leerzeichen Beta Punkt Text, die gefolgt von der gleichen Namen mit 2 und 3 im Namen, und dann ist die letzte Datei in der Sortierung Windows Leerzeichen 10 Leerzeichen Beta.Text. Also es ist so sortiert, wie man es erwarten würde und wie es dann mit .NET 10 auch endlich in .NET möglich ist.
Sehr schön.
Und was ist jetzt dieser Humanizer?
Ach, der kann es doch nicht.
Nee,
okay.
Schön.
Ja, der könnte es. Nein, die Humanizer ist eigentlich so eine Standard Bibliothek, die so einzelne Hilfsmethoden für Strings und so weiter liefert. Zum Beispiel, dass du eben hingehen kannst und du kannst einfach gewisse Begriffe pluralisieren oder singularisieren. Erinnerst dich noch damals an das WPF-Projekt, wo du dann gesagt habe, ja, das ist schon ganz gut, was du gemacht hast, aber wir sollten, wenn da steht, beispielsweise, sie haben noch einen Tag übrig, soll halt nicht ein Tag, runde Klammer auf E stehen, ja, sondern soll halt wirklich ein Tag stehen, also soll Tag in Singular sein, und wenn es halt mehr als einer ist, dann soll halt stehen, sie haben noch 2 Tage Zeit. So, und dann hast du gesagt, so, weil ich nämlich gesagt habe, ich habe einen Blogartikel gelesen, nur faule Programmierer, ja, machen das ja nicht richtig in Singular und Plural. Und hast du gesagt, so, und dann hast du es umgesetzt und es war halt ziemlich aufwendig. Aber hätten wir damals den Humanizer verwendet beispielsweise, der kann das. Der verwendet also intern verschiedene Wörterbücher und kann eben verschiedene Begrifflichkeiten in verschiedenen Sprachen einfach dann in Singular und Plural umwandeln. Zum Beispiel. Oder er kann einfach Datumswerte in so eine einfache natürliche Sprache übersetzen. Das heißt, heute haben wir den 21. Januar, und wenn du ihm jetzt beispielsweise ein Datum gibst, den 20. Januar, dann könntest du das umwandeln zum natürlichen String, dass er halt dann sagt, yesterday
oder 2 days ago. Könnte der so normale Asserts nach Fluent Assertion umwandeln?
Du bist mir einfach zu negativ heute, liebster Thomas. Ja? Aber der Humanizer, das ist wirklich ultra mega praktisch für verschiedenste Sachen. Also alles, was du mit Strings zu tun hast, was nervig ist, was aufwendig ist. Singular und Plural ist jetzt nur eine Sache, und das ist aufwendig. Ja, macht ein Singular und Plural zu jedem beliebigen Wort. Da musst du teilweise schon so gucken. Aber er beherrscht das dann halt zu 95%. Da gibt es verschiedene Funktionen und vielleicht stellen wir das einfach mal nächste Mal vor, würde ich sagen. Also ich habe damit schon echt sehr gute Erfahrungen gesammelt.
Sehr gerne. Schreibt in die Liste für die nächste Folge. Denn diese Folge endet hier.
Ist vorbei.
Ja. Liebe Zuhörer, ihr müsst nicht nach Hause gehen, aber hier könnt ihr nicht bleiben.
Aber es war schön heute.
Ja.
Es war schön mit
euch. Ja. Tut mir sehr leid, dass wir einen Teil doppelt machen mussten, aber...
Mein Thomas hat die Stimmung ein bisschen versaut, muss man sagen.
Ja.
Aber komm,
mit seinem Gebäsche gegen Fluent Assertions.
Genau. Thomas hat bald seinen Doktor, der darf das.
Ja,
richtig. .NET Doktor 2.0.
Der echte .NET Doktor, ne? Das wäre doch dann irgendwie ein passender Name für den Thomas.
Das ist die nächste Major Version.
Weil der andere Doktor hat ja einen Doktor in irgendwas, was nichts mit Informatik zu tun hat, ne?
Ist das so?
Ich glaube schon.
Wirtschaftsinformatik?
Weiß ich nicht. Ich will hier keine falschen Behauptungen aufzählen, bevor ich verklagt werde, aber ich glaube...
Der verklagt dich doch nicht, der ist doch nicht Habeck.
Wirtschaftsinformatik hat doch nichts mit Informatik zu tun, ne?
Nee, eigentlich nicht.
Wir sind einfach viel zu negativ heute.
Keine Ahnung, will ich jetzt nicht rausfinden. Weiß ja wahrscheinlich eh niemand, worum es geht.
Wir finden es raus und wir schreiben es dann in die Shownotes. Nicht.
Drück den Knopf.
Warte, ich will.
Ja, mach.
Tschüss.
Oder drück irgendeinen anderen.
Death Couch. Hörer sind besser. Ja, einfach. So viel besser.
Wirtschaftsinformatik. Aber eigentlich wissen wir gar nicht, was wir hier machen.